Ja, danke für das Warten. Das war jetzt lustig, weil also ich war schon da, oder? Aber doch noch nicht auf der Bühne. Also das passt sehr gut zum Thema heute, weil heute geht es ums Warten. Jetzt schon und doch nicht. Und noch nicht. Ja, warten. Wer wartet schon gerne? Man wartet ja überall. Man wartet im Migros bei der Kasse. Man wartet im Europapark. Wer war da schon mal und hat nicht gewartet? Niemand. Man wartet auf den Feierabend. Man wartet auf das Ende einer langweiligen Predigt. Ja. Keiner wartet gern. Zeit ist kostbar. Das wird uns eingetrichtert. Zeit, das ist alles. Oder nicht? Man wartet höchstens dann gerne, wenn es mit Hoffnung verbunden ist. Wenn es eine Vorfreude gibt. Eine Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude. Jetzt beispielsweise, man freut sich jetzt schon auf den Kirchenkaffee, der dann folgt. Und dann erduldet man einfach. Ja. Das Beispiel dieser 10 Jungfrauen, die haben auch gewartet. Die haben gewartet auf den Bräutigam. Und der kam nicht und kam nicht. Und sie warteten und warteten. Aber die Frage ist, wie man wartet. Ist man bereit? Ist man bereit für das, was kommt? Fünf von diesen Jungfrauen waren es nicht. Die mussten da noch Öl kaufen und kamen dann zu spät. Trotzdem langen Warten, wie Militär. Da wartet man auch die ganze Zeit und dann ist man doch zu spät für das, was man hätte machen sollen. Und so ist es auch bei diesen Jungfrauen. Das zeigt uns Christen, mit welcher Haltung wir warten sollten. Aber jetzt brauche ich noch eure Hilfe. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, wo es ums Thema Warten geht. Warten in der Bibel. Gut, wir können jetzt da tagelang Fragen stellen zum Thema Warten, weil es gibt so viele Beispiele. Also machen wir so. Ich habe eine Frage und dann hat es eine A- und B-Antwort. Wenn ihr denkt, A ist die richtige Antwort, dann könnt ihr A besitzen. A. Und bei B auf die Beine stehen. B steht ihr auf und bei A bleibt ihr sitzen. Also, gehen wir gleich mal auf die erste Frage. Hiob wartete auf A, auf seine Freunde oder B, auf Gottes Antwort und Eingreifen? Sehr gut, ja, wohl, ich sehe, ihr habt das Prinzip verstanden. Dürft ihr absitzen. Also, Elia wartete auf Feuer vom Himmel oder auf Regen vom Himmel? Aha, ihr seid clever. Genau, beides. Einerseits wartete er beim Altar auf Feuer, das kam dann auch. Andererseits wartete er gleich danach auch auf Regen, das kam dann auch. Welche Gebeine warteten etwa 300 Jahre, also welcher Leichnam wartete 300 Jahre in Ägypten auf den Transport ins verheißene Land? War das Jakob oder Josef? Okay, sehr gut. Also Josef, ja, genau, die auf die Beine gestanden sind, weil sein letzter Wunsch war es, eben in dieses verheißene Land zu kommen. Er will nicht da in Ägypten bleiben. Und dann mussten sie aber noch 400 Jahre da in diesem Land bleiben als Sklaven. Und er wurde auch noch 100-jährig und dann noch 40 Jahre durch die Wüste, also bis er dann endlich in Kanaan war, etwa 300 Jahre. Der arme Josef. So, jetzt aber noch. Gottesfürchtige Menschen im Alten Testament warteten auf den Retter oder warteten sie auf den Messias? Genau, es ist wieder eine Fangfrage. Es ist beides natürlich. Sehr gut. Genau. Und Elisabeth, jetzt kommt es schon etwas weihnachtlicher. Elisabeth, warte auf Zacharias. Man muss ja immer auf die Männer warten, die haben immer so lange im Bad. Oder wartet sie auf ein Kind, Johannes? Auf was wartet er? Diesmal, er wartete schon auf das Kind, das lange ersehnte Kind, und das dann eben Johannes heißen sollte. Genau. Die Bedeutung des Wortes Parousie. Ist das die Bekehrung von Paulus oder die Wiederkunft von Jesus? Gut, wieder eine Fangfrage. Wenn es um das Thema Warten geht, dann warten wir ja auf die Wiederkunft. Also muss es... Sehr gut, ja. Wieder ein Punkt für die, die aufgestanden sind. Parousie, die Wiederkunft Christi. Jairus, jetzt sind wir wieder im Neuen Testament, der Synagogevorsteher, der gelehrte Mann, kam zu Jesus und er wartete auch. Wartete er darauf, dass seine Frau geheilt wird? Oder wartete er darauf, bis Jesus endlich fertig gesprochen hat und dann endlich zu ihm nach Hause kommt? Genau, die Geschichte kennen, super, ja. Er wartete natürlich, dass Jesus endlich kommt. Da kam noch diese kranke Frau, die da noch ein Gespräch verwickelt und so weiter. Und er wartete und wartete, bis dann Jesus endlich zu ihm nach Hause kam. Trotzdem rechtzeitig. Ja, die letzte Frage. Gottesfürchtige Menschen im Neuen Testament oder bis heute warten auf die Wiederkunft von Elia oder auf die Wiederkunft von Jesus. Wunderbar, ja. Danke fürs Mitmachen, sehr cool. Also ein kleiner Einstieg ins Thema Warten. Warten, warten, warten. Und ihr habt jetzt auch genug lange gewartet. Ich möchte noch beten zu Beginn. Danke, allmächtiger Vater im Himmel, für den Sonntag, den du uns schenkst. Danke, hast du unser Leben geistlich lebendig gemacht. Und dürfen wir dich Vater nennen. Danke, dürfen wir an deinem Wort, an der Bibel festhalten und uns daran orientieren. Danke für das Zusammensein, die Gemeinschaft. Danke auch dafür, dass wir mit dir reden dürfen, mit dir reden können. Und jetzt bitten wir dich, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest, für das, was du für uns bereithältst. Amen. Ja, jetzt schon und noch nicht. Ich möchte euch den Text vorlesen, der die Grundlage dieser Predigt ist. Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst eure Bibeln aufzuschlagen und mitzulesen, ob im Handy oder wo auch immer, weil es ist ein längerer Textabschnitt. Der Text steht in Römer 8, die Verse 18 bis 30. Ich werde aber jetzt einen ersten Teil machen und erstmal die Verse 18 bis 22 vorlesen. Und später dann noch die restliche. Also, aus dem lebendigen Wort Gottes, Römer 8, 18 bis 22. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und der Vergänglichkeit erlöst werden und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. So weiter Text. Also das sind eindrückliche und erschütternde Worte. Die Schöpfung, das, was Gott gemacht hat, sehnt sich nach einer positiven Veränderung. Sie leidet, die Schöpfung leidet. Es ist Leiden, es ist Krankheit, es ist der Tod, es ist Krieg, Hunger, die Klimaveränderung, die Vulkane, Überschwemmungen. Überall leidet die Schöpfung. Aber das ist nichts Neues. Das sind keine Kinder der jetzigen Zeit. Nein, das gab es schon immer. Zumindest fast immer. Da gab es doch noch einmal das, wie hieß das nochmal? Paradies? Das muss paradiesisch gewesen sein. Ohne all diesen Leidenssachen. Aber wie kam es doch dazu? Gott hat doch alles geschaffen, sah es an und sagte, es ist sehr gut. Er hat doch alles sehr gut geschaffen. Und jetzt das sehnsüchtige Warten, das heißt, die Schöpfung ist nicht mehr zufrieden, es ist nicht mehr sehr gut. Und Gott hat auch den Menschen geschaffen mit einem Ziel. Und dieses Ziel, das war auch gut. Einerseits für Gott, aber auch für uns Menschen. Was ist dieses Ziel? Was ist das höchste Ziel des Menschen? So lautet die erste Frage im kürzeren Westminster-Bekenntnis. Und sie antworten da simpel. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wow, das ist aber ein tolles Ziel. Wie geht es euch damit? Erfreut ihr euch an ihm? Lebt ihr so, dass es ihn verherrlicht? Ja, aber gerade darin wurde doch die Schöpfung eben gestört. Der Sündenfall hat alles verändert. Durch das Essen dieser verbotenen Frucht haben unsere ersten Eltern das verändert, dramatisch verändert. Wir sind nicht mehr in der ursprünglichen Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott. Nein, wir sind der Vergänglichkeit ausgeliefert. So haben wir es im Römer gelesen. Und so kam eben der Tod und diese Verdorbenheit zu uns. Verdorbenheit, nicht nur dass der Körper, der einmal verdirbt, sondern auch die Fähigkeit von unserer Seele wurde auch verdorben, etwas Gutes zu tun. Seither sind wir durch und durch böse. Und die Schöpfung ist nicht mehr sehr gut. Wir können nicht mal überhaupt etwas Gutes tun. Die Schuld der Sünde liegt auf uns allen. Wir wurden unfähig für das Gute. Ihr habt bestimmt auch irgendetwas in eurem Kopf, das euch erinnert. Der Sündenfall. Ach, wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre jetzt das oder das besser. Jetzt bei mir ist es in der Musik. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon mit Musiktheorie beschäftigt. Und da gibt es doch diesen Quintenzirkel. Also die Quinte, fünf Töne, Abstand von fünf Tönen. Also ich zeige euch ein Bild, das sieht vielleicht etwa so aus, Quintenzirkel. Und als ich da erfahren habe, dass es rein mathematisch nicht aufgeht, das war das Ende für mich. Das war, wer macht dann sowas? Also ich erkläre es noch kurz. Also wenn man da die immer so eine Quinte aneinander reiht, dann gibt es eben diesen Zirkel, was eigentlich die falsche Bezeichnung ist. Es ist ja kein Kreis, sondern vielmehr eine Spirale, weil es geht nicht auf. Wenn man das ausrechnet, ich bin nicht so ein Mathematikgenie, aber es geht nicht auf. Und so wurde dann eben das Klavier so gestimmt, dass es dann eben aufgeht, eine temperierte Stimmung. Und ich bin überzeugt, im Paradies war es noch nicht so. Und ich bin überzeugt, es wird einmal wieder so werden. Das wird wieder aufgehen. Aber auch die Musik hat da gelitten am Sündenfall. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ihr habt sicher noch andere Beispiele. Und die Musik, die leidet auch. Die Natur leidet, alles leidet. Aber trotzdem können wir Gott erkennen. In der Natur. Jetzt das wunderbare Herbstwetter. Wie alles farbig wird. Die Vögel, die zwitschern, da können wir immer noch Gott erkennen. Aber es wird noch wunderbar werden, das sage ich euch. Nun zurück zum Text. Das sehnsüchtige Warten auf Wiederherstellung. Das sehnsüchtige Warten nach dem Paradies. Tief in uns innen ist doch diese Sehnsucht da auf die Wiederherstellung. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die helfen sollte, das zu verstehen. Wir haben zu Beginn Gott. Er hat aus dem Nichts geschaffen und so entstand eben die Schöpfung. Die Theologie spricht da von Exitus, Ausgang. Aus Gott heraus kam die Welt. Und das ist der Ursprung von allem Leben, von allem Sein, was es heute gibt. Aber Gott, er ist auch sich selbst. Er bräuchte all das nicht, aber er hat es trotzdem gemacht. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn eben verherrlichen dürfen. Und dann kam der Sündenfall. Die Schöpfung leidet, Tod, Vergänglichkeit. Sie sehnt sich nach Befreiung. Und wir lesen auch im Text, das Hoffen auf die Herrlichkeit. Und das kommt da wieder. Da ist der Reditus. Das Zurückkehren, wieder zu Gott. Und das ist wunderbar. Seht ihr, wie herrlich das ist? Gott schafft und führt wieder zurück. Er ist nie abwesend, er ist immer da. Alles ist in seiner Hand. Und alles, was er tut, ist auch gewollt. Nichts passiert, was er nicht wüsste. Er ist vollkommen souverän. Aber jetzt geht der Text ja noch weiter. Wir wollen hier nicht stehen bleiben. Was ist denn eben diese Hoffnung? Was ist das herrliche Leben, das uns Gott schenkt? Was ist mit dieser Herrlichkeit, die da kommen wird? Ich lese nochmals die Verse 18 bis 22 in Römer 8 und dann gleich weiter bis 30. Römer 8, 18. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in die Herrlichkeit aufnimmt. Der Reditus. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und der Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von der Vergänglichkeit befreit. Darum können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er sich nicht zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Und dabei hilft uns der Geist Gottes. In all unseren Schwächen und Nöten wissen wir doch nicht einmal, wie wir vor Gott beten sollten, damit es ihm gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit seinem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, wie Gott es möchte. Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Wow. Jetzt schon und noch nicht. Hoffen und warten, obwohl wir ja schon gerettet sind. Und hoffen bedeutet, noch nicht zu haben. Wenn wir es hätten, dann müssten wir ja nicht mehr hoffen. Zuversichtlich warten, bis es sich erfüllt hat. So wird es hier beschrieben, das Leben als Christ auf dieser Welt. Und das Ziel ist die Herrlichkeit, die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Das Zurückkehren, die Auferstehung und wieder bei Gott zu sein. Doch wie kommt man jetzt zu diesem Leben mit Gott? Gott schenkt das. Gott schenkt das geistliche Leben. Es ist wie mit einer Geburt. Eben die Wiedergeburt. Wer von euch hat beschlossen, Moll, ich möchte dann geboren werden und dann leben und auf dieser Welt sein? Also ich nicht. Aber es ist so geschehen. Gott hat das Leben mir geschenkt und so auch jedem Einzelnen von euch. Das ist wunderbar. Jede Geburt von einem Kind ist doch ein Wunder und nicht selbstverständlich. Und so ist es auch die Geburt von unserem geistlichen Leben. Wenn wir auf die Welt kommen als Menschen, ist unser geistliches Leben tot. Kein Mensch fragt nach Gott. Und dann, irgendwann, vielleicht, schenkt Gott ein geistliches Leben, das dann plötzlich eine Perspektive auftut, die über den Tod hinausragt. Über den Reditus, über das Zurückkehren hinaus, nämlich das geistliche Leben, es dauert weiter, es dauert ewig. Ewig mit Gott zusammen zu sein. Doch was geschieht dann bei diesem Zurückkehren genau? Das Westminster Bekenntnis beschreibt das sehr treffend. Ich lese aus diesem Kapitel vor. Vom Westminster Bekenntnis. Das ist aus dem Jahre 1647, also schon etwas her. Nach dem Tod kehren die Leiber der Menschen zum Staub zurück und verwesen. Unser Körper. Aber ihre Seelen, die werden weder sterben noch schlafen, da sie unsterblich sind. Und sie kehren unmittelbar zu Gott zurück, der sie gegeben hat. Die Seelen der Gerechten, die dann in Heiligkeit vollkommen gemacht sind, werden in die höchsten Himmel empfangen, wo sie das Angesicht Gottes im Licht und in Herrlichkeit sehen und auf die völlige Erlösung ihrer Leiber warten. Die Seelen der Gottlosen werden in die Hölle geworfen, wo sie in Qualen und äußerster Finsternis für den großen Tag des Gerichts aufbewahrt werden. Neben diesen beiden Orten für die Seelen, die von ihren Leibern getrennt sind, anerkennt die Schrift keinen anderen. Das ist krass, wie das formuliert ist. Aber es ist wahr. Das Lesen von diesem Bekenntnis, es ist immer sehr herausfordernd. Aber es begeistert mich immer wieder aufs Neue und ermutigt mich. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr einmal am Sonntagabend nichts vorhabt, lest dieses Westminster-Bekenntnis. Nun, wie schaut das Leben auf dieser Welt als Christ aus? Im Römerbrief haben wir wunderbare Verheißungen, die für euch sprechen. Ich habe da drei Punkte, die eben dieses Leben da, in diesem Leben da helfen. Erstens, Gott hört unser Beten. Das ist wunderbar in diesem Text, wie das da nach vorne kommt. Der Geist Gottes, er hilft uns im Beten. Er ist der Dolmetscher, er übersetzt, so wie jetzt gerade auch übersetzt wird. Gott schenkt uns den Heiligen Geist, der unser Beten, unser Flehen zu Gott übersetzt, so dass es Gott gefällt. Also müssen wir keinen Rhetorikkurs besuchen, um mit Gott zu sprechen. Nein, wir haben den Rhetorikkurs, den Dolmetscher schon in uns. Der Geist vertritt uns im Gebet. Weil das Gebet ist der Atem des geistlichen Menschen. Das Gebet ist der Atem des geistlichen Menschen. So wie der Leib atmet, so dürfen wir immer wieder beten, weil das hält uns am Leben. Doch wie können wir beten? Wir wissen ja selbst nicht, was heilsam oder was gut für uns ist, weil wir vermeiden am liebsten alles Leiden, wir vermeiden Konflikte, wir vermeiden Herausforderungen. Aber Gott lässt sie trotzdem zu. Gott sei Dank haben wir diesen Geist, der uns hilft. Er kennt den Willen von Gott und der Geist weiß auch, was am besten für uns ist. Und nur so ist die Gemeinschaft mit Gott überhaupt möglich. Ohne den Geist Gottes wäre eine Beziehung mit Gott nicht möglich. Und so dürfen wir in Demut mit Gott reden, im Wissen, dass Gott es gut mit uns meint und dass der Heilige Geist uns hilft dabei. Das Beten, unerlässlich, das ist das Fundament. Dann, Gott ist souverän. Das lesen wir auch im Text. Gott hat alles schon bestimmt. Nichts passiert ohne sein Wissen. Gott passiert keine Fehler. Also wenn wir in Demut vor diesen allmächtigen, großen Gott treten, dann dürfen wir wissen, er liebt uns. Gott hat uns lieb und er meint es gut mit uns. Es kann nichts geschehen, was er nicht festgelegt hat und was nicht nützlich für uns ist. Ehrlich gesagt aber finde ich das schwierig. Wie können wir wissen, wenn wir Leid erfahren, dass es gut ist für uns? Oftmals ist dieses Wissen, dass Gott uns liebt, auch unter Tränen zu reifen. Es dient zwar unserem Besten, aber das glauben wir nicht immer. Gerade wenn wir schwere Zeiten durchlaufen, ist das schwierig zu glauben. Anfechtung, Not, Leiden, das alles braucht Gott trotzdem. Und er hat trotzdem mit dem allem ein Ziel, nämlich die Herrlichkeit. Gott sei Dank hat uns Gott da einige Beispiele in der Bibel mitgegeben, damit wir das auch verstehen können. dass wir Leid und Not vielleicht rückblickend verstehen können, dass es trotzdem gut war für uns. Josef im Gefängnis, als er da jahrelang im Gefängnis saß, zu Unrecht. Aber Gott hat es zugelassen. Gott hat es gebraucht. Mose in der Wüste, 40 Jahre lang, 40 Jahre in der Wüste. Hiob, ihm wurde alles genommen. Und das größte Beispiel ist Jesus selbst. Er hat gelitten und zu einem höheren Ziel, zur Ehre Gottes. Also Gott ist souverän. Er hat alles in der Hand. Er lässt nichts zu, was er nicht will. Und der dritte Punkt, Gott führt uns zum Ziel. Er ist absolut treu. Bevor wir geboren wurden, hat er das schon festgelegt, dass er treu sein wird. Wenn er uns sagt, dass wir seine Kinder sein dürfen, dann sind wir auch seine Kinder. Und so dürfen wir diesem Vorbild von Jesus immer ähnlicher werden. Gott hilft uns da, treu zu sein, indem er eben den Geist uns gab, der uns zur Seite steht. Das heißt, wir sind jetzt schon in diesem Reich, wir sind jetzt schon mit Gott zusammen, wir sind jetzt schon da als Gemeinde, sein Leib, und doch noch nicht ganz. Und darauf freuen wir uns doch, auf die Herrlichkeit, dann einmal als Mitbrüder und Mitschwestern natürlich vor Gott zu stehen und ihm Loblieder zu singen. Also er hat uns vorherbestimmt, er hat uns berufen, er hat uns gerecht gemacht und er wird uns verherrlichen. Da ist Gott treu. Dieser Weg, der verspricht er uns, die an ihn glauben. Also wie wunderbar und groß ist doch unser Gott und gnädig. Und wir dürfen jetzt schon sein Wirken sehen in diesem Reich da auf der Erde. Und es wird einmal noch wunderbarer werden. Freut ihr euch auf die Herrlichkeit? Freut ihr euch, wenn alles wieder wunderbar wird? Übrigens, das schönste Beispiel für Exitus Reditus ist Jesus selbst. Er hat die Herrlichkeit, er hat Gott verlassen, er wurde Mensch, er hat sich selbst erniedrigt. Er ist sogar gehorsam gewesen, Gott, für diesen wunderbaren Plan, dass sogar starb am Kreuz, aber wieder lebendig wurde. Damit ebenso ein geistliches Leben mit Gott zusammen überhaupt möglich wird für uns. Und durch Jesus dürfen wir auch Kinder Gottes sein. Und dann wurde Jesus auch wieder erhöht. Und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes und er bereitet Wohnungen für uns vor. In der Herrlichkeit. Und das ist doch ermutigend zu sehen, dass Gott nicht mal sein einziger Sohn gereut hat, ihn sterben zu lassen. Nun möchte ich euch herausfordern und zwei Fragen euch geben, die ihr für euch beantworten könnt. Erste Frage: Wo zweifelst du aktuell an der Souveränität Gottes? Wir dürfen diesen Zweifel bewusst Gott abgeben und hoffen und warten. Er hat alles in der Hand. Die zweite Frage: Das Reich Gottes, also mit Gott zu leben, das ist ja jetzt schon gegenwärtig, aber auch zukünftig, jetzt schon und noch nicht. Ist es dir bewusst, dass für dich als Kind Gottes jetzt schon das Reich Gottes da ist und freust du dich daran? Ich werde diese Zeit dann mit einem Gebet abschließen. Wir beten. Allmächtiger Gott und Vater, danke, hast du alles in deiner Hand. Und danke, dürfen wir wissen, dass alles Geschehen der Welt nicht an dir vorbeigeht, sondern du davon weißt. Danke, dürfen wir deine Kinder sein und wirst du uns einmal zu dir in deine Herrlichkeit nehmen. Und darauf freuen wir uns und hoffen darauf, dass unser Leben, welches jetzt mit Leid und Not gequält ist, einmal zu dir zurückkehren darf, wo es keine Not, kein Leid, kein Tod mehr geben wird. Hilf uns aber im Jetzt schon, im Warten, dass wir Freude haben dürfen. Freude, dass wir jetzt schon in deinem Reich leben dürfen. Amen.